Jetzt zum dritten Satz. Wir müssen ein bisschen raffen, leider. Ich versuche, also so ein bisschen, damit bei keinem der Sätze habe ich mir so viele Eintragungen in den Noten gemacht wie jetzt bei diesem dritten Satz, weil auch so viele Affekte einfach auch drin vorkommen. Aber da sehen wir jetzt mal heute ein bisschen großzügig drüber hinweg. Das werden wir auch in den Proben natürlich auch dann uns immer mehr dann auch erschließen. Da kann ich auch noch auf so manches hinweisen. Und versuche jetzt ein bisschen allgemeiner zu bleiben. Was vorher jetzt allgemeine Betrachtung gewesen ist im ersten und zweiten Satz, das wird jetzt doch sehr persönlich. Also die persönlichen Aspekte kommen da hinzu. Einmal durch den Solisten, der eben sehr persönlich als eine Person singt, und natürlich durch den Inhalt, also wo die doch eine sehr individuelle Todesangst auch oder Angst vor dem Tod, sagen wir so, zum Ausdruck kommt. Und der Beginn ist jetzt auch, das ist auch wieder eine ganz alte Aufführungspraxis schon aus der Renaissance-Zeit, nämlich dieses ein Responsorium, also ein Antwortgesang, ne? Also ein Vorsänger gibt vor und die Gemeinde, sage ich jetzt mal, antwortet nicht, sondern stellt es auch wieder dar, ne? Also wiederholt das noch einmal. Immer Solosänger und dann eben die größere Gemeinschaft. Das ist also hier sehr deutlich schön auch zu sehen. Die ganze Anfangspassage, die solistisch gesungen wird vom Bariton, wird dann vom Chor im vierstimmigen Satz wiederholt. Auf einen Affekt möchte ich trotzdem hinweisen für diejenigen, die einen Klavierauszug haben, und das werdet ihr dann immer wieder auch erkennen. Das ist eine Art Aufbäumen, also in Takt 35, siehe meine Tage, da ist es zum ersten Mal. Und dann später in Takt 42 oder so, mein Leben, das ist so ein Schlenker nach oben. Ne? Das ist wie eine Art, genau, so eine Art Verzierung ist das. Und das wird bezeichnet von einem Musikwissenschaftler auch, also jetzt einfach mal um dem Wiedererkennens. Ausdruck sozusagen zu geben, nennt er das so ein bisschen, das ist das Lebensmotiv. Ja, dieses Lebensmotiv durchzieht sich durch das ganze Werk immer wieder. Ich weise dann jetzt gleich nochmal darauf hin. Der Chor beantwortet das auch wieder, hat auch bei Tage und bei dem Wörtchen Leben mehrmals dann genau dieses Motiv. Das hört ihr vielleicht auch, diejenigen, die keinen Auszug haben. Viele, viele Affekte. Ich überschlage das jetzt hier. Interessant ist es noch einmal. Am Ende also bei unserem Textblatt dieses ersten Abschnittes, und mein Leben ist wie nichts vor dir. Ach Quatsch. Und ich muss und ich davon muss. Das ist also, das wird nochmal wiederholt. Das ist im Klavierauszug Takt 93. Takt 93, das meine ich, ja. Da ist das nochmal wiederholt und danach schließt sich der Teil, ach, wie gar nicht sind alle Menschen an. Und das Ende dieses ersten Abschnittes, da hört ihr auch nochmal einen mächtigen Orchesterschlag sozusagen im Fortissimo. Da bäumt sich das Leben quasi nochmal auf, also auch mit diesem Lebensmotiv wieder. Und es bäumt sich auf und dieses Motiv zieht sich durch die Instrumente. Gruppen und geht immer in tiefere Lagen, in immer tiefere Instrumenten hinunter und wird immer leiser. Also ein Aufbäumen, nochmal ein verzweifeltes Aufbäumen des Lebens, was dann aber doch zwangsläufig zum Ersterben kommt. So ist es gedacht, ne? Also man ist machtlos dagegen, dass der Tod kommen wird. Dann folgt der nächste Teil eben, genau. Voller, diejenigen, die Klavierauszug haben, nur der Hinweis, wie der Takt 119 folge. Immer wieder sind diese Lebensmotive im Orchester so durchgestellt, ne? Und immer wieder abwärts geführt durch verschiedene Instrumentengruppen. Und schließlich stellt sich eine gewisse Resignation ein, bevor dann der Bariton auch singt, nun Herr, wes soll ich mich trösten? Und ab dem Moment übernimmt der Chor völlig. Der Bariton ist raus aus dem Geschehen. Es geht mit einem Fugato dann weiter. Immer wieder die Lebensmotive im Orchester zu hören. Und zum Schluss steht, also zum Schluss dieses Fugatus, das ist dann Takt 161 im Chor, endet das da und zwei Takte später im Orchester, da bleibt diese Frage im Raum stehen, wes soll ich mich trösten? Sie steht im Raum, es ist eine Art Generalpause dann auch da oder auf dem Akkord zumindest, es verschwindet im Nichts und die Antwort, die scheint dann schließlich dieses Ich hoffe auf dich, die scheint regelrecht zu erwachen. Die kommt in dem Menschen quasi hoch. Also es ist nicht jetzt dieses Achtungszeichen, was wir vorhin im zweiten Satz hatten, ne, mit dem Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit, so als Lösung der ganzen Geschichte, sondern es keimt die Hoffnung auf. Und das ist auch lautmalerisch so wunderbar umgesetzt, weil dieses Aber ich, also ich hoffe auf dich, da wird die Linie so hochgeführt. Also die Hoffnung keimt hoch und es verdichtet sich immer mehr. Und dann ist quasi ein musikalischer Doppelpunkt vor dem, der gerechten Seelen sind in Gottes Hand. Also das ist dann die Lösung. Und ab diesem Moment, der gerechten Seelen sind in Gottes Hand, wir befinden uns dabei in Takt 173, da ist diese erwähnte Fuge mit diesem Orgelpunkt. Alles auf dem D, die ganzen Orchesterbässe auf dem D und auch die Pauke auf dem D pochend und hier in der Gardiner-Aufnahme angenehm unauffällig, aber trotzdem präsent. Das ist deswegen eine so herausragende Fuge, weil sie über mehrere Seiten, über eine lange Zeit quasi, nur auf diesem D basiert. Und dieses D will zum Ausdruck bringen, also einmal absolute Stabilität in diesem Glauben, der gerechten Seelen sind in Gottes Hand und vor allem Gottes Hand ist damit zum Ausdruck gebracht. Viele von euch kennen die Johannespassion von Bach. Das ist ein einziger Orgelpunkt am Beginn. Damit ist der Gottvater gemeint, ne? Der das Ganze in der Hand hält. Das ist ein musikalisches Ausdrucksmittel, was ganz offiziell durchgestellt war, durch mehrere Jahrhunderte bei den Komponisten. Und Gottvater hält alles in der Hand. Man hat das Gefühl, die Harmonien wollen mal entfleuchen, aber nein, sie werden hier durch diesen Orgelpunkt festgehalten. Ist für mich eine herausragende Fuge und vor allem hat man auch das Gefühl, dass immer mehr Gewissheit aufkeimt im Laufe dieser Fuge. Es wird immer strahlender, immer euphorischer sozusagen, bis es dann wirklich unglaublich toll und strahlend und keine Qual rühret sie an, dann endet. Jetzt müssen wir sehen, ich denke, wir werden es so machen, den Anfang möchte ich auf jeden Fall vorstellen, weil jetzt dieses persönliche Element reinkommt und auch dann diese Chorfuge möchte ich auch vorstellen. Ich sage dir Bescheid, wenn du dann Fade-out machen kannst. Ach so, eine Sache, noch etwas ganz Wichtiges zu Beginn. Im zweiten Satz sprach ich schon von einer Unerbittlichkeit und wenn hier im dritten Satz der Chor dann antwortet mit diesem Herr, lehre doch mich, dass ein Ende mit mir haben muss. Da setzen sich im Bass auch so, im Orchesterbass, so unerbittliche Viertel hin. Das ist wie eine Art, ich würde es jetzt als Popularmusiker würde ich sagen, das ist ein Walking Bass. Also so, es geht unerbittlich voran, das Leben geht voran, man kann es nicht aufhalten, es geht immer weiter, ne? Dass ein Ende mit mir haben wird, mein Leben ein Ziel hat, ne? Und ich von dann muss und das wird eben durch diesen Bass auch so zum Ausdruck gebracht, da könnt ihr drauf achten. aufbäumen, das Motiv. Kannst du ein Fade-out machen.
Bisschen.
Also dieses, das meine ich, dieses Aufbäumen da nochmal. Ne? Und ich davon muss. Und das wird musikalisch nochmal nachgearbeitet. So geht es davon, das Leben dann. Wir spulen vielleicht, Hans, ich würde mal sagen, bis Minute 7 oder so.
Da,
gut. Das ist die Frage, die im Raum stehen bleibt. Jetzt keimt die Hoffnung auf. Seite 37 im Peters, also Takt 162. 162. Jetzt kommt die Hoffnung. Also das ist schon, ne, man, dieses, immer dieses na, na, in tiefen Bässen, ne, was, es trägt einen durch und man hat wirklich das Gefühl, die, sie wollen entwischen mal, ne, aber hier wird es immer gehalten, also Gottes Hand, ja. Ja, wir kommen zur Symmetrieachse des Requiems, nämlich diesen vierten Satz, unser Ruhepol. Und das ist im Grunde genommen eine musikalische Version des Paradieses. Und gerade durch diese monumentale Fuge, die jetzt im Voraus gerade zu hören gewesen war, steht dieser schlichte und homophone Satz, also wenn alle zeitgleich das Gleiche singen, also das Gegenteil der Fuge sozusagen, und dann jetzt auch noch im Piano, kommt durch diesen Kontrast, kommt dann natürlich eine Wahnsinnswirkung zustande. Ich habe nicht erwähnt, dass Brahms unglaublich selbstkritisch war. Das stand ihm also Zeit seines Lebens im Wege. Es sind extrem viele Werke von Brahms verloren gegangen, dadurch, dass er sie selber zerstört hat und sie nicht an die Öffentlichkeit gebracht hat. Das darf man gar nicht drüber nachdenken. Und er hat nach diesem vierten Satz, der wirklich traumhaft schön ist, den hat er an Clara Schumann geschickt und schreibt dazu: Wenn es noch früh genug ist, so bitte ich, dass du Joachim, also Josef Joachim, ne, dass du Joachim nicht das Chorstück zeigst. Überhaupt ist es bis jetzt das Schwächste wohl in besagten deutschen Requiem. Da dieses nun doch vielleicht, bis du nach Baden kommst, in nichts verduften könnte, so lies hier noch die schönen Worte, womit es anfängt. Also, wie lieblich sind deine Wohnung. Ich hoffe sehr, eine Art Ganzes zusammenzubringen, also mit diesem Requiem, und wünsche Mut und Lust einmal zu behalten. Also, das, ne, diesen Mut zu behalten, aber auch das Werk zu behalten und nicht wieder in die Tonne zu klopfen, sozusagen. Ne? Es ist so, und diese Musik, gerade dieser vierte Satz, ist so wunderschön. Es ist im Grunde genommen eine musikalische Version des Paradieses, also eine totale Geborgenheit in den Wohnungen Gottes sozusagen. Wie lieblich sind deine Wohnungen? Ich habe sofort die Assoziation gehabt, manche von euch haben in Rothenburg den Paulus ausgeholfen oder manche haben Paulus auch gesungen, wie lieblich sind die Boten, die den Frieden verkündigen. Ja. Das ist sogar gleiche Takt, also auch so ein schwingender Dreiertakt, ganz ähnlich. Und die, also es erinnert sowieso sehr an Mendelssohns Paulus, also dieser eine Satz. Da hören wir auch einen ganzen Teil draus, den Anfang, es kommt ein... Die Tenöre können sich einmal aufschwingen zu einem traumhaften Solo. Das ist wirklich so immer die Tenorstelle schlechthin. Und wir hören einmal hinein für diejenigen, die einen Klavierauszug haben. Takt 66 nur, wenn wir überhaupt bis dahin fortschreiten sollten. Da seht ihr im Orchester so Achtel, Triolen, Achtelbewegungen. Oder nee, das sind keine Triolen, das sind normale Achtelbewegungen. Das ist wie eine Art Herzklopfen, was da zu spüren ist, um die Freude. Mein Leib und Seele freuen sich. Das ist an dieser Stelle für diejenigen, die den Text vor sich haben. Mein Leib und Seele freuen sich. Da kommt also dieses Herzklopfen im Orchester mit dazu. Vielleicht gehen wir bis an diese Stelle.
Ja, muss man da einschalten. Mhm. Na.
Thank you.
für mich ganz, ganz viel Ähnlichkeiten mit Paulus auch. Ne? Der Satz 5, den Brahms später halt noch eingefügt hat, da tritt halt jetzt einmal diese Pranissen auf und auch wirklich das einzige Mal. Und hier wird das Versprechen auf ein persönliches Wiedersehen nach dem Tod thematisiert. Und es ist zwar, es ist wie eine Art himmlische, ich habe sofort an eine Art himmlische Stimme gedacht, ne, weil es eben auch so diese hohe Sopran ist. Ihr habt nun Traurigkeit, wo haben wir es denn? Hier ist es, genau. Aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Es liegt relativ nahe, dass Brahms diesen Satz geschrieben hat, um seiner verstorbenen Mutter sozusagen ein musikalisches Denkmal zu setzen und sich auch selbst damit zu trösten, also dieses, was dieses Wiedersehen angeht, zumal er auch den Text anschub, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und was wunderschön an diesem Satz ist, also viele empfinden diesen Satz als den allerschönsten im Brahms Requiem, das ist das Verflechten von beiden Stellen miteinander. Also diese Sopranistin singt zum Beispiel relativ zu Beginn, also Takt 16 folgende, ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Und der Chor singt schon, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Also diese beiden Sätze werden miteinander verflochten. Und der Traum schlechthin ist wirklich das Ende dieses gesamten Satzes, wo das Wiedersehen, also das schlagt vielleicht das Ende, also kurz vor der Nummer 6 logischerweise, einmal auf, wo die Sopranistin singt, ich will euch wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen. Es verschwindet immer mehr im Nichts. Das hat also was ja, auch wieder sowas, wie eine Art Fade-out ist das. Ja, und, wie ein Traum, den man gerade erlebt hat, ein schöner Traum. Und zeitgleich singt der Chor, ich will euch trösten, will euch trösten, will euch trösten. Das überlappt sich eben dann auch miteinander. Mal sehen, wie weit wir in diesen Satz reinhören. Ich denke, sollten wir den Anfang auf jeden Fall machen und das Weitere kann sich jeder erschließen. Selbst zu Hause.
Thank you.
also tut mir leid. Tut richtig ein bisschen weh, aber wir gehen weiter. Ach so, eine wichtige Sache. Dieser Satz, ihr habt nun Traurigkeit, der Vers, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Das stammt von Jesus. Und zwar hat er es zu seinen engsten Freunden auch gesagt. Und ich vergaß vorhin eine wichtige Sache zu sagen. Brahms hat sehr bewusst den Begriff Jesus oder Christus an sich nicht in diesem Requiem verwendet, was ja eigentlich ungewöhnlich ist. Also es ist nicht zwangsläufig das Evangelium, was die Verheißung auf das ewige Leben dann irgendwie auch ausdrückt, also anders zum Beispiel beim Actus Tragicus von Bach, sondern er hat es quasi überkonfessionell angesehen und hat selber gesagt, ich habe mich mit meinem Willen dagegen entschieden. Aber indirekt hat er ihn natürlich trotzdem mit reingenommen, ne, durch dieses Bibelzitat, um dem Ganzen. Und deswegen sagt er auch zusätzlich, ich möchte es am liebsten menschliches Requiem nennen. Also nicht nur zwangsläufig für den Christenmenschen, sondern ganz allgemein für die Menschheit, für jeden Menschen, der Trauer trägt. Das fand ich auch einen ganz interessanten Gedanken. Also ein Mann, der ja auch sehr christlich schon grundsätzlich geprägt ist. Jetzt aber zum sechsten Satz wieder. Absolut dramatisch. Also den würde ich gerne noch in Gänze hören. Vielleicht die Schlussfuge dann irgendwann ausfaden. Pendant zum zweiten Satz. Das drängt sich am nahezu auf. Auch wieder diese Symmetrie. Ne? Diese Spiegelsymmetrie in der Mitte geteilt durch diesen vierten Satz. Es kommt ein Prophet diesmal zur Sprache. Das ist eben nochmal dieser Solo-Bariton. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Jetzt geht es also darum, dass dieses Geheimnis ist wirklich ein Geheimnis. Und es ist eine großartige Wendung, die es dann nimmt. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dieses Verwandeln, wie das auch alles zum Ausdruck gebracht wird, gibt so viele Affektstellen wieder. Und dasselbige plötzlich in einem Augenblick, zu der Zeit der letzten Posaune. Und diese letzte Posaune ist natürlich auch Bestandteil des lateinischen Requiems aus der katholischen Totenmesse, wo die letzte Posaune dazu aufruft, dass der Sünder vor Gott tritt und gerichtet wird, ne, Gerechtigkeit erfahren wird und theoretisch auch die Hölle eben auch winken kann. Und hier ist aber die letzte Posaune, da wird schon auch Tod und Hölle im Grunde im Orchester beschworen, erst einmal. Das ist ein monumentaler Augenblick, also ein Klang, der seinesgleichen ersucht, aber nur um dann den Sieg über Tod und Hölle noch triumphaler erscheinen zu lassen. Denn dann kommt später nämlich die Stelle, und das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr bezeichnend. Also der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und dann ab Takt 153 wird die Frage aufgeworfen, wo ist dein Stachel? Und ihr seht im Klavierauszug, dass Brahms ganz bewusst, er hat die Fragezeichen weggesetzt. Tod, wo ist dein Stachel? Ausrufungszeichen. Hölle, wo ist dein Sieg? Ausrufungszeichen. Das ist für ihn eine rein rhetorische Frage. Und die Frage wird zur Aussage sozusagen. Und deswegen ist nicht der moralisch gescheiterte Mensch dem Zorn Gottes ausgeliefert, sondern der Tod selbst, der ist eben überwunden. Es ist ein Triumph über diesen Tod. Und das ist für mich eigentlich der Höhepunkt und die Kernaussage des gesamten Requiems. Und es endet wirklich auch im klanglichen Höhepunkt zum Schluss. Wo ist dein Sieg? Noch einmal dann, das ist Takt 204. In einem C-Dur-Klang, wie es strahlender nicht sein kann. Und dem schließt sich dann eine Fuge an, soll nur kurz gesagt sein, wir sehen da im Klavierauszug einen à la Breve-Takt, also dieses C mit dem Strich durch, dass wir also halbe Zählzeiten also halbe Noten als Zählzeiten nehmen. Das ist ein typisches Stilmittel auch aus der Renaissancezeit. Da greift er also auf wieder diese ganzen alten Mittel zurück und auch die langen Notenwerte, die geschrieben sind. Er hätte einen normalen Vierertakt schreiben können und hätte doppelt so schnelle Notenwerte eintragen können. Aber er macht das ganz bewusst, möchte an den Renaissance-Stil anknüpfen. Diese Fuge ist die vom Kompositorischen her die großartigste im ganzen Werk. Die müsste man also richtig mit Klavierauszug analysieren. Da kann man Stunden auch als Musikwissenschaftler dran sitzen. Machen wir nicht ansatzweise. Im Gegenteil, wir werden es wahrscheinlich ein Fade-out mal wieder machen müssen. Aber es ist wirklich auch monumental, zeigt so das ganze Spektrum der Kompositionskunst von Brahms. Gut, in dieser Kürze hören wir jetzt einen ganzen Teil dieses Satzes noch zum Abschluss. Ja, Wahnsinn. Also man fühlt sich an das Dies Irae aus dem Mozart-Requiem erinnert. Diese Wahnsinnsstreicher, ne? Also die tun mir jetzt schon leid. bei meinem höheren Tempo. Und schneller als das wird es nicht. Weil dieses bisschen Gesetzte ist toll. Dieser Nachdruck, ne, ist dein Signal. Also dieses Staccato, dieses Nachdruck. Also es ist wirklich, es ist Aussage. Es ist keine Frage mehr. Ja, ich bin auf die Texte kaum selber eingegangen, aber möchte zumindest wirklich nochmal betonen, für mich ist das wirklich ein großes, tolles Gesamtkonzept, ne, und zeigt einfach auch wirklich auch die Bibelfestigkeit von Brahms, wie er diese Texte miteinander verquickt und wie er dann zur Lösung kommt für sich selbst. Und für ihn, das hat er auch einmal zum Ausdruck gebracht, ich weiß nicht wörtlich, das ist für ihn wirklich ein ganz dickes, also Maß an Trauerarbeit auch in sich getragen hat, dass es ihm hinterher auch wirklich besser ging, was den Tod seiner Mutter betraf, als er dieses Werk dann geschrieben hat. Der letzte Satz, den wir jetzt nicht mehr hören werden, der endet, also er ist vom Duktus ganz ähnlich wie der erste Satz, also hat keinerlei oder so gut wie keine Dramatik auch in sich und endet letztlich ganz, ganz leise und wie ich vorhin schon sagte, das letzte Wort des Requiems auch ist selig, genau wie das erste mit selig ganz leise gestartet ist. Also dieser große musikalische Bogen ist wunderbar gespannt und übrigens liebte Brahms auch das Bild eines geschlossenen Kreises. Das kommt da hier wirklich auch zum Ausdruck. Die letzten Worte hier aus der Offenbarung sind dann auch, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und da habe ich dann nur irgendwie selber auch so gedacht, meine Güte, ja, das kann man auch bei Brahms denken. Ne? Er ist auch schon längst tot, aber seine Werke folgen ihm nach. Ne? Durch die lange Zeit jetzt, wo es eins der beliebtesten Werke überhaupt ist, immer noch bis in die heutige Zeit aufgeführt wird. Und diese Beliebtheit liegt bestimmt an mehreren Dingen. Einmal ist es nach wie vor ungemein modern, weil es einfach ganz starke Gefühle in einem wächst und sich auch auf die zutiefst menschlichen Gefühle ja beruft. Jeder in all den Jahrhunderten hat großes Leid getragen, wenn liebste Menschen gestorben sind. Und darauf bezieht sich es. Und es bezieht sich halt, wie gesagt, auf den Menschen, der dieses Leid trägt. Und das ist in der heutigen Zeit nicht anders, wie es damals war. Dann ist es auch so, dass es, wie ich vorhin auch schon mal sagte, dass es quasi konfessionslos ist, ne? Dass es jeder auf sich anwenden kann und mag, wenn er das tut. Also das, ich denke, das könnte man, also im Grunde genommen, mal gucken. Ich bin gespannt, was unsere Mitsänger in Rotenburg, da haben wir auch verschiedene Konfessionen, ne? Da haben wir auch Moslems, die mitsingen werden, was sie dazu sagen, dann zum Inhalt, wenn sich ihnen das dann immer mehr erschließt. Ja, so ist das Drama an seinem Ende angelangt. Und was hier steht, ist, was bleibt, ist das Gefühl friedvoller Demut. Am Ende des Stückes, was wir jetzt leider so nicht gehört haben. Ich hätte Ihnen gerne diesen Frieden jetzt noch gegönnt, aber wir haben noch ein paar andere Dinge zu besprechen und der Abend ist jetzt schon weit fortgeschritten. Natürlich können jetzt hier noch Fragen beantwortet werden, sofern ich das kann. Alle sind geflasht. Haben wir die Liste schon rumgehen lassen von... Ah, hier, nein. Die müsste noch umgehen. Also es gibt eine wichtige Sache. Jetzt, nachdem ihr das Werk gehört habt, richte ich einen Appell an alle Soprane. wir haben bei den meisten Chorwerken den Nachteil, dass wir nicht sechsstimmig singen, obwohl die menschliche Stimme im Grunde genommen für eine sechsstimmigen Chor angelegt ist. Es gibt tiefe Stimmen, es gibt mittlere Stimmen, es gibt hohe Stimmen. Hier wird ganz klar ein Bariton, ein Solobariton verwendet. Das könnte ein Bass nicht leisten. Worauf ich hinaus will, wir haben nur Soprane und Alte. Und im Sopran singen womöglich doch manche Mezzosoprane auch mit, die in der Regel damit auch ganz gut fahren und bei manchen anderen Werken auch gut durchkommen, vielleicht mal einen oder anderen Spitzenton weglassen. Dieses Werk ist einfach grundsätzlich anstrengend für die hohen Männerstimmen. Also bei den Tenören vielleicht nicht ganz so wie bei den Sopranen. Das bedeutet, ich möchte an alle Soprane, die vielleicht nicht wirklich richtig hohe Soprane sind, einmal appellieren und das Ganze als Chance sehen, dass ihr überlegen solltet, ob ihr bei diesem Werk nicht ausnahmsweise mal in den Alt wechselt. Und ich verspreche den Sopranen, ich verspreche es wirklich, was der große Horror eines jeden Sopranes ist, nämlich eine Mittelstimme singen zu müssen, dass man sich daran gewöhnt. Ich kriege es bei mir in der Jugendkantorei immer mit, meine Großen, je älter die Mädchen werden, desto mehr müssen sie in die Mittelstimme, obwohl da auch hohe Soprane dabei sind. Und anfangs ist da immer ein großes Gemoser und anfangs geht gar nichts. Und die Synapsen schließen sich und die schließen sich auch noch bei nicht ganz jungen Menschen. Sodass das eine tolle Erfahrung sein kann, im Altapparat mal eingebettet zu sein. Man hat ja sichere Alte auch um sich herum und hat für alle Zeiten die Erfahrung gemacht, ja, Mittelstimme geht. Das heißt, wenn in Zukunft mal zweite Soprane gebraucht werden bei irgendeinem Werk, dann hier in Melsungen haben wir sowieso unsere feste Einteilung, erste Soprane, zweite Soprane. In Rothenburg ist es noch ein bisschen offenere Geschichte. Da wollen sie alle mal gerne ersten Sopran singen, aus Panik den zweiten dann nicht singen zu können. Lasst euch drauf ein, überlegt es euch. Und das habe ich jetzt gesagt, noch bevor wir jetzt diese CD rumgeben. Das ist natürlich, jetzt müsst ihr euch das sehr schnell überlegen, ob ihr eine Alt-Übe-CD oder eine Sopran-Übe-CD bestellt. Und natürlich hoffe ich, dass trotzdem noch ausreichend Soprane übrig bleiben. Es ist anstrengend. Dieses Werk ist anstrengend. Und wir haben aus logistischen, organisatorischen Gründen keine Möglichkeit. Wir müssen das Werk an einem Wochenende, das ist auch so wahnwitzig teuer, durch den großen Orchesterapparat einfach, wir müssen es an einem Wochenende unterbringen. Und wir haben in Rothenburg, wir brauchen zwei Aufführungen. Wir haben immer volle Kirchen in Rothenburg. Wir brauchen die zwei Aufführungen wegen der Eintrittsgelder. Und um ausreichend auch Proben zu haben, müssen wir zusammenstauchen und das Requiem an dem Sonntag eben zweimalig aufführen. Es ist nur 1 Stunde 10 Minuten lang, das ist nicht zu lang, aber der Chor hat viel zu singen. Es ist ein bisschen eine Kraftfrage dann auch. Auch jetzt muss nicht jeder, das sage ich jetzt wirklich gerade auch den Älteren, nicht jeder ältere Mensch muss die Aufführung, also jetzt von euch Melsungern, in Rothenburg mitsingen. Oder man kann auch sagen, ich singe eine Aufführung mit, die zweite möchte ich nicht, wird mir zu viel. Genauso werde ich den Rothenburgern auch sagen, hier, wenn ihr eine Melsunger Aufführung oder die eine Melsunger Aufführung sparen wollt von den Älteren, ist nicht schlimm in dem großen Klangapparat. Kräfte schonen und einfach gucken, was die eigenen Kräfte machen. Mhm. Aber die Soprane müssen das wissen, die Mezzos müssen das wissen. Das würde eine Herausforderung werden. Aber ich möchte auch keine Angst machen. Auch das nicht. Gut, zwei Listen hat Hans hier ausgedruckt. Das bedeutet, ich werde eine rechts, eine links durchgeben. Die kann also in Schlangenlinien durch die einzelnen Blöcke hier durchgehen. Und in der Zeit...